Ja, damit habe ich die letzte Predigt beendet. Singe und wandre, am Ende des Weges begegnest du Gott. Wisst ihr noch, wer es gesagt hat? Er steht drunter, genau, ja. Dumme Frage. Und manche können lesen, sehr schön. Augustinus, der Kirchenvater, ich glaube 4. Jahrhundert war das, als er gelebt hat. Ich hatte schon erzählt, wir haben ja einen Wanderurlaub gemacht und wir blenden mal die nächste Folie ein. An einer Stelle ist uns das tatsächlich ein Stück weit passiert. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob meine Familie diese Tafelaufschrift entdeckt hat. Es war kurz vorm Ende einer Tageswanderung, als wir an diesem Kruzifix vorbeikamen und da drüber ein Schild. Das können wahrscheinlich viele nicht lesen. Das war auch zweisprachig, wahrscheinlich Ladinisch. Das ist eine Sprachgruppe, die tatsächlich in Südtirol bei ca. 33.000 Menschen noch gesprochen wird, also eine eigene Sprache. Aber dann stand auch noch in Deutsch da, bedenke, oh Mensch, wo gehst du hin? Denk doch daran, dass ich hier bin. Dass ich gelitten habe für dich. Drum, oh Christ, begrüße mich. Bedenk, was ich für dich getan. Was tust du für mich? Singe und bete und dann wandere, am Ende des Weges begegnest du Gott. Das war so eine kleine Begegnung mit Gott. Und das Thema Wanderschaft, das hat mich ja in diesen Wochen natürlich nochmal besonders beschäftigt, auch weil Sommerzeit ist und viele auf Reisen waren. Sommerzeit ist auch Bewegungszeit. Ich gehe mal davon aus, dass du dich im Sommer mehr bewegst als im Winter. Einige lächeln jetzt, die wissen, wovon ich rede. Andere haben sich es vielleicht vorgenommen und noch nicht umgesetzt. Also, ich lade euch ein, wandere und singe. Am Ende des Weges begegnest du Gott. Das könnte dich ja begleiten. Aber das Thema Wanderung steht in der Bibel an vielen Stellen auch für unsere Lebensreise. Für das, was wir so auf dem Weg erleben in 5, 6, 10, 20, 40, 80 Jahren. Und so ist in dieser Woche, die nächste Folie zeigt, dass dieser Vers aus 5. Mose 2, Vers 7 mir gleich mehrfach so entgegengesprungen und es hat mich nochmal emotional berührt, weil da auch von einer Wanderschaft die Rede ist. Da heißt es, er hat dein Wandern auf sein Herz genommen. Und ich finde, das passt gut in diese Sommerzeit. Das passt aber auch gut mal dazu, vielleicht mal zurückzuschauen auf das letzte Halbjahr. Ein Urlaub kann ja auch nochmal so ein Akzent sein oder eine Einladung, nochmal zu resümieren, was ist im ersten Halbjahr gelaufen, was soll in der zweiten Hälfte laufen. Es ist ein Satz, der am Ende einer langen Reise gesprochen wurde. Ich habe so ein bisschen den Zusammenhang eben vorgelesen. 40 Jahre lang war das Volk Gottes in der Wüste unterwegs. Eine lange Reise. Da ging es durchs Wasser. Da ging es durch Wüste. Es war ein Weg voller Hoffnung, aber auch voller Hitze, voller Durst, voller Zweifel. Ein Weg mit, man könnte sagen, endlosen Umwegen. Da gab es große Siege, aber auch krachende Niederlagen. Und in der Rückschau wird dann festgehalten, nach dieser langen Wanderung, Gott hat eure Wanderung, euer Wandern aufs Herz genommen. Wie sahen deine Wege aus in den letzten Wochen, in den letzten Monaten? Welche bist du gegangen? Welche waren schweißtreibend, hart? Welche waren angenehm, beglückend? Wo hast du vielleicht sogar Wunder erlebt? Etwas Außergewöhnliches? Gab es den Eindruck, geradlinig unterwegs zu sein, oder waren da so viele Kurven, viele Hürden, die dir unüberwindbar schienen? Gott hat unsere Wege auf sein Herz genommen. Das ist ein, wie ich finde, sehr persönliches, ein ja, zärtliches Bild, wie Gott mit uns umgeht und was er offensichtlich im Blick hat. Gott trägt deine und meine Wege nicht wie so ein Lebenslauf in der Bewerbungsmappe oder wie so eine Akte, in der alles dokumentiert ist. Nein, er hat es auf sein Herz genommen, mit seinen Höhen und Tiefen, mit seinen Glücksmomenten, aber auch mit den Wüstenzeiten. Es ist Gottes Herzensangelegenheit, wie du lebst und was du lebst. Er erkennt deine Situation, er erkennt dich, deine Lebensbedürfnisse. Und das hebräische Wort, das ist sogar so persönlich, so intim, dass es sogar genutzt wird, wenn ein Mann seine Frau erkennt. Also wenn die beiden miteinander Sex haben, miteinander sehr intim unterwegs sind und man sich gegenseitig erkennt und liebt und vertrauensvoll miteinander unterwegs ist. Schon kurios, was von Gott alles gesagt wird über uns Menschen. Er hat deine bisherige Wanderung, ob sie 5 Jahre war, 10 Jahre und wenn du so alt bist, vielleicht 40, 50, 60 Jahre auf sein Herz genommen. Mir ist nochmal deutlich geworden, Wandern eröffnet einen tieferen Blick in unser Menschsein. Es ist interessant, dass das Wandern und Pilgern in den letzten Jahren neue Bedeutung bekommen hat. Die Frankfurter Rundschau schreibt in einem Bericht, Pilgern ist absolut im Trend und bricht weiterhin Rekorde. Warum? Das belegen allein die Rekordzahlen. Allein auf dem Jakobsweg sind bis zu 500.000 Menschen jährlich unterwegs. Und nicht nur der Jakobsweg wird begangen, auch da gibt es mittlerweile viele Varianten. Auch in Deutschland, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es einen Pilgerweg. Und vor einiger Zeit eine Pastorenkollegin in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen noch erzählt, dass ja die Unterkünfte kaum noch ausreichen mit Pilgerern, die unterwegs sind. Warum? Offensichtlich steckt im Wandern eine besondere Möglichkeit, auf sein Leben zurückzuschauen. Sein Leben nochmal durchzubuchstabieren, zu gucken, wo bin ich unterwegs? Und eben dann auch neue Perspektiven zu gewinnen. Ein Theologe, Georg Magirius, der bietet spirituelle Wanderungen an. Durch den Taunus, also in Südhessen ist das. Und die Touren dauern etwa ein paar Stunden. Und zu Beginn hat er einfach einen Bibelvers, den er den insbesondere mehr und mehr jungen Menschen mit an die Hand gibt. Und dann wandern sie los. Und er sagt, bei mir laufen oft suchende und fragende Menschen mit. Das sind Jugendliche im besonderen Maße. Und diese Jugendlichen erleben oft Umbrüche in ihrem Leben und deswegen machen sie sich auf den Weg und beginnen zu wandern. Beim Wandern seien die Menschen mit sich und ihren eigenen Sehnsüchten konfrontiert. Und durch die Landschaft bekämen sie einfach nochmal einen ganz anderen Zugang zu den großen Fragen des Lebens. Fürs Innehalten bleibt im hektischen Großstadtalter oder Zeitalter häufig keine Zeit. Aber wenn ich wandere, in der Natur unterwegs bin, habe ich da eine besondere Chance für. In dieser Woche kam ein Pastorenkollege aus unserer FEG Norddeutschland vorbei bei uns. Er macht eine besondere Wanderung, allerdings mit seinem Fahrrad. Er ist gerade in Rente gegangen und jetzt fährt er mit dem Fahrrad durch ganz Deutschland all die Stationen ab, wo er einmal einen Bezug hatte in seiner Dienstzeit. Also wo er gearbeitet hat oder wo er mit Personen zu tun hatte. Bei uns war das so, ich war in Lübeck im Praktikum und dort war er mein Praktikumsvater. Und so besucht er alle Stationen. Eine besondere Wanderung, um auch einmal zurückzuschauen auf seine Lebenswanderung als Pastor. Zu sehen, wo bin ich gesegnet worden, wo aber habe ich besondere Herausforderungen erlebt. Und das ein Stück zu verarbeiten. Interessant ist ja, und die nächste Folie soll das nochmal deutlich machen, dass wir erst im Rückblick eine ein Gefühl dafür bekommen, warum manche Teilstrecken des Lebens sinnvoll sind. Der Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, das Leben kann nur rückwärts verstanden werden. Nur rückwärts. Im Voraus oder wenn wir mittendrin sind, haben wir da so manche Fragen. Oder ein irischer Segen sagt, manchmal erkennt man erst am Ende des Weges, warum man ihn gehen musste. Auch du wirst Wege gehen, die du erstmal nicht verstehst. Aber am Ende des Weges kann es sein, dass da eine Erkenntnis kommt. Oder ein Sprichwort, das trifft das auch nochmal, urteile nie über eine Geschichte, bevor du nicht das letzte Kapitel gelesen hast. Finde ich auch ein sehr schöner Satz. Also beurteile nie etwas, bevor du das letzte Kapitel auch gesehen hast. Ich finde, der Bibelvers passt perfekt zu diesem Gedanken, dass man eine Geschichte erst am Ende beurteilen kann. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung blickt das Volk Israel also auf diese Wüstenzeit zurück. Mitten in der Wüste war oft Stillstand. Da waren massive Zweifel, Anfechtungen. Ja, sie wollten sogar nach Ägypten wieder zurück, in das Land der Sklaverei. Das muss man sich mal vorstellen. Sie konnten ihre Freiheit offensichtlich noch nicht so annehmen. Und jetzt, nach 40 Jahren, auf einmal bekommt das Ganze irgendwo einen Sinn. Gott war bei jedem Schritt dabei, auf jedem Weg, den sie gegangen sind. Ja, auch da waren Umwege. Aber Umwege erhöhen ja bekanntlicherweise die Ortskenntnis und erhöhen auch meiner Meinung nach die Weisheit. Wo in deinem Leben musstest du krumme Wege gehen, die im Nachhinein es Sinn gemacht haben? Bei mir persönlich habe ich so gemerkt, ich habe ja erstmal ein Praktikum für Elektrotechnik gemacht, dann habe ich ein freiwilliges soziales Halbjahr gemacht, könnte man sagen. Dann habe ich eine Banklehre gemacht und dann habe ich Theologie studiert und bin Pastor geworden. So, manche sagen, hä, wie passt das zusammen? Habe ich mich auch manchmal gefragt, aber im Nachhinein mehr und mehr merke ich, wie all das auch Sinn gemacht hat. Ja, auch die Umwege. Nicht alle Fragen haben sich schon mir beantwortet. Da sind noch so manche offene Fragen. Aber an vielen Stellen könnte ich das sagen. Ein anderes Beispiel habe ich in dieser Woche in einer Zeitschrift gefunden. Margaret Hamilton, kennt vermutlich keiner unter uns, war amerikanische Physikerin, hat mitgearbeitet an der ersten Mondlandung. Also war Physikerin bei der NASA. Und diese Frau hat sozusagen programmiert für diese erste Mondlandung. Und sie hatte eine 4-jährige Tochter und dann ist ihr eines Tages, hatte sie wohl keine Gelegenheit, die Tochter irgendwie anderweitig betreuen zu lassen. Da hat sie diese mitgenommen und hat sich gedacht, ach, wir haben doch da einen super Flugsimulator, da setze ich meine 4-jährige Tochter dran und dann ist die gut unterhalten. Und das war sie auch. Aber diese Tochter hat wohl offensichtlich sämtliche Knöpfe dieses Simulators gedrückt und hat diesen zum Absturz gebracht. Ich vermute, Hamilton war not amused über diese Situation. Vielleicht war es ihr höchst peinlich, was da passiert ist. Aber, und jetzt kommt's, sie ging nach Hause und hatte im Kopf, was ist, wenn bei der Mondlandung ein Worst-Case-Szenario eintritt. Und sie fing an und musste andere erstmal davon überzeugen, mehrere Worst-Case-Szenarien zu programmieren. Und tatsächlich, wenige Minuten vor der Mondlandung, trat ein Worst-Case-Szenario ein mit Fehlermeldungen, die dort im NASA-Zentrum erschienen. Und die Crew, beziehungsweise auf dem Erdboden, die NASA-Leute waren vorbereitet. So konnten sie vorbereitet diese Warnmeldung, ja, damit professionell umgehen und sie konnten dafür sorgen, dass der erste Mensch oder die ersten Menschen auf dem Mond eine Wanderung vollziehen konnten und ihre Füße auf den Mond setzen konnten. das, was erstmal überhaupt keinen Sinn machte, bekam im Nachhinein einen Sinn. Mancher wird sich vielleicht fragen, wo haben auch in meinem Leben, und das soll die nächste Folie aufgreifen, wo ist Platz für meine leidvollen Etappen? Wenn es hier heißt, er hat dein Wandern auf sein Herz genommen. Das ist ja für uns leicht zu glauben, wenn es gut geht. Wenn wir Erfolge feiern. Wenn es bergauf geht. Wenn alles glatt läuft. Aber wie ist das mit den Schicksalsschlägen? Wie ist das, wenn wir Wege gehen müssen, die wir nicht freiwillig gehen? Wo es heißt, Abschied zu nehmen, zu leiden, Schmerzen zu erfahren, Trauer zu erdulden. Ja, da wirst du nicht so schnell Antworten finden. Mein Bruder, ich habe an dieser Stelle an der einen oder anderen Predigt schon mal auch ihn zitiert, aber viele sitzen hier, die das noch nicht wissen, hat in den letzten Jahr, also er ist vor einem Jahr gestorben und er hat viele Jahre leidvolle Zeiten hinter sich gehabt. Sein dritter Sohn ist mit 6 Jahren verstorben, nachdem ein 4-jähriger Kampf wegen Blutkrebs da war. Er selber musste in der Zeit, als der Sohn gestorben ist, die Diagnose Parkinson entgegennehmen. Und das hat ihn auch über 20 Jahre lang wirklich runtergezogen. Mit allen Fragen des Lebens. Es ging immer Schritt für Schritt bergab. Er hat als Pastor, als Missionar, als Vater viele Kämpfe durchlebt. Und er hat die dunklen Seiten Gottes durchbuchstabiert. Wir haben manche Gespräche auch darüber geführt. Und dennoch hatte er diesen Satz in seinem Büro hängen. Er hat dein Wandern auf sein Herz genommen. Also komme ich zu dem Ergebnis, es muss sich nicht ausschließen. Und Heinrich, so heißt mein, oder hieß mein Bruder, sagte einmal zu seinem Pastor bei einem der Gespräche sinngemäß, Gottes Treue, Gottes Liebe lässt mich einfach nicht los. Trotz allem, was passiert ist, verschwindet sie irgendwie nie. Da war also doch trotz Leid auch so ein tiefes Empfinden, dass da ein persönlicher Gott mit ihm unterwegs ist. Gott als liebevoller Gott. Seine Liebe erträgt alles. Seine Liebe erduldet alles, wie es in 1. Korinther 13 steht. Seine Liebe fordert nicht, sie zwingt nicht, sie lässt uns die Freiheit und die Luft zum Atmen. Sie lässt uns Platz auch für Fragen, für Zweifel, für Klage. Es hält Gott aus, für Wut. Seine Liebe will auch unsere Fragen, unser Weinen mit umschließen. Und er lädt dich ein, deine Lebenswanderung mit ihm zu gehen. Ein letztes. Wir haben diesen Rückblick gesehen. Was folgt daraus, wenn er dein bisheriges Wandern gesehen hat? Was folgt für dich, für die Zukunft daraus? Wie willst du damit umgehen? Und ich denke, das Beste, was wir tun können, ist, uns diesem Gott eben anzuvertrauen. Unsere Lebenswanderung bewusst zu sagen, ja, Herr, ich will mit dir gehen. Ich will mit dir auch Jesus Christus gehen. Und es ist ja interessant, dass Jesus mit seinen Jüngern oft gewandert ist, oft unterwegs war und sie mit ihm oder hinter ihm her. Nachfolge, sagen wir dazu. Also, er lädt dich ein, ihm nachzufolgen. Also, wenn es für die Vergangenheit gilt, dass er dein Wandern auf sein Herz genommen hat, warum soll er es nicht auch in Zukunft machen? Paulus drückt das mal in einem seiner Briefe in Philipper 3, Vers 12 so aus, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin. Ich bin es auch nicht. Und ich meine auch nicht, sagt Paulus, dass ich das Ziel schon erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ja, das ist die Einladung, die da steht, deine Lebenswanderung ihm anzubefehlen. Und das gilt dann auch für den letzten Weg, den wir einmal mit jeder einmal gehen muss. Es ist einer der härtesten Wege, vielleicht einer der angefochtensten Wege, der Weg, der aus diesem irdischen Leben in eine andere Form des Lebens führt. Diesen Weg auch ihm anzuvertrauen und zu wissen, auch das hat er Gesundheit auf sein Herz genommen. Und er ist dabei. Wie gut, dass Gott auch diesen Weg auf seinem Herz trägt, damit wir alle am Ende dort landen, wo wir eigentlich hingehören. Nämlich in die Liebe, die Zärtlichkeit und die Geborgenheit bei unserem lebendigen Gott. Amen. Ich bete noch. Vater, du weißt, was diese Worte jetzt mit jedem Einzelnen getan haben, was sie ausgelöst haben. Ich bete darum, dass das das tiefe Zeugnis ist, die tiefe Erfahrung vielleicht auch wird, dass du die Wanderung eines jeden Einzelnen auf dein Herz genommen hast und dass du darum weißt. Und dass es uns Kraft gibt, Halt gibt, mit all den Fragen umzugehen, mit denen wir täglich bombardiert werden. Du siehst die Stimmung in unserem Land. Du siehst die Kriege in unserer Welt. Du siehst, wie manchmal Angst Überhand nimmt. O Herr, nimm das weg. Lass uns spüren, dass unsere Wanderung dir wichtig ist und dass wir gelassener und getroster dann auch unsere Wanderung fortsetzen können. Danke, Herr, für diesen Zuspruch. Danke, dass das Volk Israel das so erfahren hat, dass viele Menschen es so erfahren haben und dass du uns in diese Erfahrung mit hineinnehmen willst. So segne diese neue Woche. Lass uns spüren, dass du bei dieser Wanderung dabei bist. Amen.